in, aus ihrer Nähe zu Gott, in der Einsamkeit, wenn sie zu ihnen kamen, Rat gegeben hatten, Streit geschlichtet hatten und so weiter. Sie selber aber haben nie miteinander gestritten. Nur eines Tages sagte der eine zum anderen, sie hatten mal wieder einen Streit geschlichtet von jemand, der zu ihnen gekommen war. Lasst uns doch auch mal miteinander streiten, so wie es alle anderen Menschen tun. Und hat der andere gesagt, ja, ich weiß gar nicht wie. Ja, ich hätte eine Idee. Wir nehmen hier diesen Ziegelstein, den legen wir zwischen uns. Und dann sage ich, dieser Ziegelstein gehört mir. Und dann sagst du, nein, dieser Ziegelstein gehört mir. Und schon geht der Streit los. Okay, sie würden es mal probieren. Also der eine hat den Ziegelstein genommen, hat den zwischen sie beide gelegt und hat gesagt, dieser Ziegelstein gehört mir. Der andere hat geantwortet, nein, dieser Ziegelstein gehört mir. Da hat der erste wieder gesagt, ja, nimm den Ziegelstein, ich kann ihn sowieso nicht brauchen. Der Streit war zu Ende. So leicht geht es leider nicht immer. Und unser Thema heute, ich weiß nicht genau, geht nämlich um Streit, um Spaltungen, um Dinge, die Gemeinschaft zerstören können, ja, Gemeinschaft unmöglich machen können. Wir haben uns ja vorgenommen, hier in der Gemeinde, aus dem Galaterbrief, das 5. Kapitel, diese Aussagen da über das, was so aus der sündigen menschlichen Natur herauskommt und das, was aus dem Geist Gottes herauskommt, nämlich die Frucht des Geistes, darüber haben wir ja schon gesprochen, das mal, alles näher zu beleuchten. Wir lesen also diesen Abschnitt nochmal. Ich habe die Begriffe, diese mittlere Reihe da sozusagen, war mal dunkel eingefärbt. Darum soll es heute gehen, um alles, was so Gemeinschaft stört, zerstört, unmöglich macht. Da heißt es, wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei. Darüber haben wir letzten Sonntag die Predigt gehört, über diesen ersten Teil, ein bisschen natürlich über das Ganze, was ja auch klar ist. Dann geht es weiter, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen. Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Also es geht uns um diese mittlere Gruppe sozusagen der Bosheiten, die hier genannt werden. Normalerweise oder oft in den Gemeinden würde man vielleicht eine Predigt über diesen ganzen Abschnitt halten und dann würde man diese Bosheiten, wenn ich es mal so zusammenfassen kann, so ein bisschen schnell erledigen. Die Gemeindeleitung, möchte ich mal sagen, hat es sich anders vorgestellt, dass man wirklich mal uns das vor Augen führt, dass wir auch sehen, was für ein großer Bereich wird da abgedeckt, wie näher drauf schauen, auf diese bösen Dinge, in diesem Fall die bösen Dinge, die Gemeinschaft stören, zerstören, unmöglich machen können. Wir wollen zuerst die Frage stellen, woher kommen diese Bosheiten in uns? Silke hat diese Frage letzten Sonntag auch gestellt, zu Recht. Und hat Jesus zitiert, der gesagt hat, in Bezug auf die bösen Gedanken, aus dem Herzen kommen, aus dem menschlichen Herzen, die bösen Gedanken, Ehebruch, Mord und so weiter. Ich möchte ein anderes Bibelwort noch lesen zu dieser Frage heute, gerade auch zu dem, was hier Streit bis hin zu Krieg und so weiter betrifft, nämlich aus dem Jakobusbrief. Da heißt es, Kapitel 4, was verursacht Kriege und Streitigkeiten unter euch? Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr schmiedet Pläne und tötet, bekommt aber nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen, also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Kriege und Streitigkeiten, aber unter euch. Also es geht nicht unbedingt um die großen Kriege, wo Völker gegeneinander kämpfen, sondern unter euch, unter uns, in Gruppen, in Gemeinden. Und ich denke in erster Linie gerade auch in Gemeinden. Nun, den jetzigen Krieg zwischen Putin sozusagen, dem Diktator Putin und der Ukraine, könnte man natürlich schon auch fragen, was waren es für Begierden in dem Diktator Putin, die zu diesem Krieg geführt haben, weil er alleine hat ja darüber entschieden, diesen Krieg zu beginnen. Ich will mich aber jetzt nicht an Spekulationen über das, was in Putin vorgegangen ist, wie soll man sagen, dafür keine Zeit nehmen. Aber eben das ist die Frage, woher kommen Streit und Kampf? Jakobus sagt, von den vielen Begierden, die in euch kämpfen. Dieses Wort hier für Begierden ist eigentlich sehr interessant. Es gibt ein deutsches Fremdwort, das davon kommt, nicht so bekannt. Hedonismus. Ein Hedonist ist ein Mensch, der für sein Vergnügen lebt. Der das Vergnügen zum höchsten Ziel seines Lebens gemacht hat. Vergnügen in jedem Bereich des Lebens, nicht nur im sexuellen Bereich. Das Wort Begierde geht ja zunächst mal in die Richtung, aber es geht eigentlich um Vergnügen überall. Beim Essen und Trinken, bei der Musik und Kultur und immer geht es um das Vergnügen dieses einen. Das ist sein Ziel im Leben sozusagen, Vergnügen zu finden, sein Leben für sich egoistisch zu genießen. Wir könnten natürlich auch ein bisschen moderner vielleicht sagen, leben nach dem Lustprinzip. Ich tue was, wozu ich Lust habe und nur das, wozu ich Lust habe, tue ich. Die Folgen? Gemeinschaft wird im Grunde unmöglich, denn dieser Mensch dreht sich ja nur um sich selber. Selbst Freundschaft, denke ich, wird fast unmöglich. Dieser Mann kann einen Haufen Follower haben im Internet, die ihn bewundern sozusagen, die auch gerne so leben würden wie er, aber sie sind nie auf der gleichen Ebene. Sie sind immer, nie auf Augenhöhe mit ihm. Er ist derjenige, den sie da oben bewundern, wenn er so einen Internet-Account hätte. Sie sind seine Follower, aber nicht seine Freunde, das keine Gemeinschaft. Wir haben also hier im Leben, was die Bosheiten auch in Galater 5 betrifft, hier eine grundlegende Aussage. All diese Streitigkeiten und so weiter kommen aus dem, wenn wir Menschen tatsächlich uns nur noch um uns selber drehen und uns selber zum Ziel haben, eben unser Vergnügen, das, was uns irgendwie betrifft, was wir gerne haben. Wir wollen jetzt tatsächlich die einzelnen Begriffe hier im Galater 5 ein wenig anschauen, um ein bisschen konkret zu erkennen. Es geht aber eben auch ein bisschen darum, den großen Bereich, der hier abgedeckt wird, ein bisschen abzuklopfen sozusagen. Kommt auch ein bisschen raus, wo beginnt denn eigentlich das Böse? Und zwar finden wir gleich ein Stück weit im ersten Wort Feindschaften. Das hat nämlich viel mit unserer Grundeinstellung zu tun. Wie begegne ich einem anderen Menschen? Wie gehe ich auf einen anderen Menschen zu? Wenn da von vornherein Misstrauen ist, so ein bisschen diese Befürchtung, der wird mir hoffentlich nichts Böses tun, das ist hier betroffen. Also diese Grundeinstellung von uns, lebe ich als Mensch, der mit Vertrauen auf den Nächsten zugeht, warum ich lächle ihn an, ich bin positiv, dann wird er auch Positives zurückkommen mit diesem Vertrauen? Oder ist es einfach grundsätzlich ein Misstrauen? Da habe ich natürlich schon erlebt, da hat mir der und der und der mal Böses angetan, ohne dass ich irgendwie ihm etwas Böses getan hätte. Und da ist ein grundsätzliches Misstrauen. Nein, was kann da Böses kommen von dem Menschen, der mir gegenübersteht? Diese grundsätzliche Einstellung der Feindschaft, die ist hier gemeint, wo ich eigentlich von vornherein den Menschen am liebsten aus dem Weg gehe, ihn gar nicht unbedingt begegnen will, weil ich Angst habe, was da an Bösem kommen könnte. Streit oder Hader, älteres Wort, aber das geht so um diese Bitterkeit auch in dem, was an Streit da sein kann. Das ist ein ganz allgemeines Wort, dass die Griechen dann auch praktisch zum Namen einer Gottheit, die haben das gerne gemacht, dass sie dann so wichtige Begriffe praktisch personifiziert haben und dann eine Gottheit mit diesem Begriff benannt haben. Und diese Eris, diese Göttin des Streits, ist für manches in der griechischen Mythologie dann auch verantwortlich gewesen. Die Griechen haben sowas gerne gemacht, und ich würde mal behaupten, fast alle von euch kennen den Namen der griechischen Siegesgöttin. Ein großer Sportartikelhersteller hat diesen Namen zu seinem Markennamen gemacht. Wer weiß, welcher Sportartikelhersteller? Richtig, nicht Adidas oder sowas, sondern Nike. Nike, die Göttin des Sieges, das griechische Wort für Sieg und eben auch die Göttin des Sieges, das ist bei Nike, steht das dahinter. Nur so nebenbei. Es heißt ja auch immer, man soll was lernen in der Predigt, also ihr habt jetzt was gelernt, denke ich mal. Aber vielleicht gibt es ja auch anderes zu lernen heute Morgen. Irgendwie, ja. Eifersucht, dieses Wort kann auch als Eifer wiedergegeben und gegeben werden und ist da durchaus positiv. Nämlich Eifer für eine gute Sache gibt es auch als mit diesem Wort ausgedrückt, Eifer für das Evangelium zum Beispiel findet sich. Aber hier im negativen Sinn Eifersucht. Ich gönne dem anderen nicht seinen Erfolg, seinen Reichtum, sein schönes Auto und so weiter, seinen tollen Urlaub. Und dann in diesem Zusammenhang ist es natürlich dann eben auch gemeinschaftszerstörend, so eine Einstellung. Zornausbrüche. Hier geht es um leidenschaftlich mit viel Gefühl zum Ausdruck kommenden Zorn, also so aus dem Gefühl heraus und so ausbrechend, aufflammend, aber dann auch wieder verlöschend sozusagen. Es gibt daneben im Griechischen ein Wort für diese glimmende Wut, vielleicht dieses glimmende Zorn, der lang anhalten kann, der auch nach Jahren noch einmal nur noch aufflammen kann, weil es glimmend unter der Oberfläche da gewesen ist. Zunächst mal überraschend ist, dass beide diese Begriffe, hier dieser Zorn, der aufflammende Zorn, als auch die glimmende Ablehnung von Gott ausgesagt werden. Gott zornig, ja wütend, das scheint mal zunächst mal nicht zu passen. Wir werden stutzig, und doch gibt es vom Apostel Paulus die Aussage, irgendwie, weiß nicht genau, sonst muss ich, jetzt sind wir drüber gesprungen, weil ich habe ja, vielleicht müsst ihr schalten da vorne, wenn das hier nicht so geht. Genau, da haben wir die Aussage von Römer Kapitel 1, Vers 8, wo der Apostel Paulus ganz klar sagt, Gottes Zorn ist offenbart vom Himmel gegen jede Gottlosigkeit. Und hier ist übrigens dieser zweite Begriff, dieser glimmende Zorn, der lange anhaltend ist. Wenn es um die Sünde geht, dann entflammt Gottes Zorn durchaus dagegen, da ist er aber auch lange glimmend da. Warum? Weil Gott weiß, wie viel und wie tief die Sünde die Menschen zerstört. Gott kennt das unsagbare Leid, das die Sünde über die Menschen gebracht hat und immer wieder bringt. Deshalb ist gegen Gott, und das finden wir in der Offenbarung übrigens an vielen Stellen ausgesagt, dass Gottes Zorn sowohl aufflammend als auch glimmend sich entladen hat gegen Menschen, die ihn abgelehnt haben, die in dieser Ablehnung verharren, die Leid und Not über andere gebracht haben und so weiter. Gottes Zorn über die Sünde ist letztlich also Ausdruck seiner Gerechtigkeit. Ablehnung dessen, was kaputt macht und zerstört, Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit. Gott kann Sünde nicht einfach übersehen oder auf die leichte Schulter nehmen. Bei uns Menschen sind so Zornausbrüche ja diese glimmende Wut, dieser glimmende Zorn praktisch ja irgendwo immer Sünde. Bei Gott und auch bei Jesus finden wir ja den gerechten Zorn, als er die Geschäftemacher da aus dem Tempel vertrieben hat, war schon ein Zorn da in Jesus. Bei uns ist das schwierig, bei uns Menschen. Es gibt einzelne Beispiele, denke ich, wo auch Menschen aus einem Zorn über die Sünde, aus einer Ablehnung bei dessen, was da an Ungerechtigkeit geschieht, heraus dann als Christen gehandelt haben, um diese Sache zu ändern. Zum Beispiel bei der Abschaffung der Sklaverei, aber es gibt manche anderen Beispiele. Ich habe die Biografie von William Wilberforce, der jahrelang gegen die Sklaverei im englischen Parlament gekämpft hat, vor über 200 Jahren, und tatsächlich dann es geschafft hat, dass das Parlament beschlossen hat, die Sklaverei im englischen Bereich, Herrschaftsbereich abzuschaffen, zu verbieten. Da war auch so eine Zorn gegen all das, was da an Ungerechtigkeit passierte, der ihn bewegt hat, der ihn auch ja, getrieben hat und dabei gehalten hat, dass er jahrelang, weil im Parlament saßen natürlich auch reiche Kaufleute und so weiter, die ihre Sklavenschiffe auf dem Meer hatten. Die haben sich natürlich nach Kräften gewehrt. Er hat jahrelang dagegen gekämpft und hat es noch gerade so in seinem Leben erlebt, dass tatsächlich dann das Parlament die Sklaverei im englischen Herrschaftsbereich abgeschafft hat. Aber im Großen und Ganzen ist bei uns Menschen dann immer die Sünde eigentlich gleich da, wenn wir im Zorn aufflammen oder so eine glimmende Ablehnung und so eine glimmende Wut. In Bezug auf Gott ist Wut nicht das richtige Wort, weil das ja eben so bei uns im Deutschen ja so eine Unkontrolliertheit mit schwingen hat. Das ist natürlich nicht bei Gott gegeben, dass er unkontrolliert wäre oder unkontrolliert handeln würde. Aber diese tiefe, glühende Ablehnung der Sünde, die ist sehr wohl in Gott da. Also selbstsüchtiger Ehrgeiz, hier geht es darum, dass jemand ein Amt oder eine besondere Stellung hat, die er selbstsüchtig missbraucht. Also Korruption ist da auch nicht weit und gehört hier zu diesem Begriff mit dazu. Jetzt kommen wir noch zu zwei ganz wichtigen Begriffen für uns als Gemeinde, nämlich um Streit und Uneinigkeit und Spaltungen bis hin zu Spaltungen in der Gemeinde geht. Da haben wir das erste, wird bezeichnet als Zwistigkeiten oder eben Spaltungen. Die können ja an kleinen Dingen irgendwo entstehen, so Zwistigkeiten, die im Grunde nicht, wo eigentlich nicht genug da ist, dass man sich wirklich groß darüber aufregen sollte. Aber, das habe ich glaube ich auch geschrieben, genau, wenn da jemand da ist, der da nicht loslassen kann, wenn da so etwas, so eine Uneinigkeit sichtbar geworden ist, offenbar geworden ist, und dann immer wieder sich daran festhält und Leute sucht, die gleicher Meinung sind mit ihm, so Anhänger sammelt, dann kann auch eine Kleinigkeit sehr wohl bis hin zu einer Spaltung in der Gemeinde führen und eine Gemeinde fast zerstören. Deshalb warnt der Apostel ausdrücklich davor, wiederum im Römerbrief. Auch habe ich den anscheinend hier nicht wirklich. Im Römer 16 heißt es nämlich: Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche gegen die Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten zur Sünde anrichtet, wendet euch von ihnen ab. Zwistigkeiten anrichten, heißt es da. Also da nicht ablassen, dabei irgendwie bleiben, dass dieser Uneinigkeitspunkt, der vielleicht gar nicht so wichtig ist, dass der zur Ruhe kommen kann, dass der, wenn man so will, dieses Nichtbeachtung, die er verdient, auch wieder bekommt. Nein, wenn man immer wieder diese Sache hervorholt, um die mal ein kleiner Streit vielleicht, eine Uneinigkeit entbrannt ist, dann richtet man Zwistigkeiten bis hin zu Spaltungen an. Wie gehen wir besser mit solchen Dingen um, wo wir merken, da ist ein bisschen Uneinigkeit und so weiter, da stimme ich nicht so ganz überein. Also wenn du heute Morgen etwas von mir hier hörst und sagst, ja, das sehe ich aber anders, da stimme ich nicht hier mit dir von da vorne überein, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst dir Leute suchen, die genau deiner Meinung sind, die auch sagen, ja, was der Arthur da erzählt hat, das hat einfach nicht gepasst in diesem Punkt. Da stimme ich überein. Also du kannst dir Anhänger suchen. Oder du kannst zu mir kommen nachher und sagen, wie hast du das genau gemeint? Wie würdest du das noch mehr erklären? Ich sehe es eigentlich bisher so. Also dass du mit mir ins Gespräch kommst, dass wir beide uns bemühen sozusagen, das zu klären, vielleicht eben dann gleich aus der Welt zu schaffen. Ich glaube, jeder Prediger, der hier vorne steht, sollte bereit sein, auf einen Einwand einzugehen, zuzuhören, wirklich zuzuhören und nicht gleich sich zu verteidigen, weil er sich persönlich angegriffen sieht. Nein, es geht ja um die Sache. Und auch sollte jeder Prediger hier vorne bereit sein, die eigene Aussage dann zu überprüfen, zu sagen, okay, das muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen, sprechen wir noch nächstes Mal vielleicht drüber oder wie auch immer. Aber dass man ins Gespräch kommt, dass man offen ist, darüber zu reden und sagen, okay, vielleicht können wir es klären, vielleicht noch nicht, vielleicht das nächste Mal und so weiter, aber dass man nicht es die Sache ausbreitet, sondern miteinander darüber spricht und Klärung versucht. Was steckt dahinter, wenn ich das so sage? Ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Wahrheit, nämlich, ich, der ich hier vorne stehe, ich habe die Wahrheit nicht gepachtet. Du aber auch nicht. Was ist Wahrheit? Wir als Christen wissen, was Wahrheit ist, nämlich wer Wahrheit ist sozusagen. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Sie ist nicht in mir, also Teil der Wahrheit, aber keiner von uns hat die ganze Wahrheit. Jesus ist die ganze Wahrheit. Paulus hat ja gesagt, unser Wissen, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. 1. Korinther 13. Wir stehen also letztlich vor Jesus und haben empfangen und empfangen immer wieder auch mehr Offenbarung, mehr Erkenntnis, mehr Wahrheit. Aber da stehen du und ich miteinander vor dem Herrn. Wir stehen auf der gleichen Ebene. Wir sind nicht in Konkurrenz, sondern wir sind miteinander vor Jesus, der die Wahrheit ist. Wir sind Empfangende. Wenn wir so miteinander vor Jesus stehen, was diesen Punkt Wahrheit betrifft, dann sind wir nicht in Konkurrenz, sondern dann sind wir zusammen lernen. Da können wir miteinander vom Herrn und aus seinem Wort lernen. Dann können wir vielleicht auch voneinander ein Stück weit lernen. Letztlich aber, wie gesagt, der Herr ist die Wahrheit und keiner von uns hat sie gepachtet. ganz, ganz wichtig, diese Tatsache, diese geistliche Wahrheit, die ich hier jetzt ausgesprochen habe. Oh ja. Ach, wollte eigentlich doch das andere noch. Es ist, ja, genehmigt diese selbstgerechte Abgrenzungen. Wir haben auch einen Begriff, der im Ursprung eigentlich gar nicht unbedingt negativ war. Da ging es um etwa Philosophenschulen, die ihre Meinung vertreten haben. Und die waren sich nicht immer einig, die verschiedenen Philosophenschulen, die es in Griechenland gab. Aber das war ja auch nicht so weiter schlimm. Wenn das aber das Gleiche in der Gemeinde passiert, dass sich da Gruppen bilden, die ihre Meinung haben und die ihnen wichtig ist und die sie vertreten, dann, und das noch mit einer selbstgerechten Haltung, dann kann sehr wohl da in der Gemeinde Uneinigkeit entstehen bis hin zur Spaltung, bis hin zu dem, dass eben Gemeinschaft dann nicht mehr möglich zu sein scheint zwischen zwei verschiedenen Gruppen und dass, ja, dass dann man auseinander, dass die Gemeinde sozusagen auseinanderstrebt, auseinanderbricht, statt eben miteinander zu stehen. Später ist aus diesem griechischen Wort der Fachbegriff für Irrlehre geworden, Häresie. Es muss aber nicht so hoch aufgehängt werden, dass man sagt, oh, das ist Irrlehre, was die da vertreten. Schon kleinere Dinge, die gar nicht so wahnsinnig wichtig sind, wenn man mit Selbstgerechtigkeit diese Überzeugungen vertritt und dann stößt man den anderen ab, dann bilden sich leicht Gruppen und Parteiungen und dann ja, wird Gemeinschaft ein Stück weit zerstört, auch wenn man vielleicht noch im gleichen Raum sitzt und trotzdem ist keine Gemeinschaft mehr wirklich möglich. Hier die passende Hilfe. Ich denke im Grunde das, was ich schon gesagt habe, nämlich in Bezug auf diese Erkenntnis, keiner von uns hat eben die Wahrheit gepachtet, wir sind als Demütige stehend vor dem Herrn. Genauso ist es hier. Und jetzt kommt diese Bibelstelle aus dem 1. Korinther. Und da heißt es, wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Also meine Erkenntnisse, mein Wissen machen mich zu nichts. Kein Grund, absolut kein Grund, sich etwas einzubilden auf sein Wissen, auf seine Erkenntnis. Die richtige Einordnung, die das Wort Gottes uns gibt, die brauchen wir und die haben wir hier. Das Wissen und Erkenntnis alleine, ohne Liebe, nichts sind und einen Menschen, der sich darauf was einbilden will, im Grunde zu einem Nichts machen. Hier dürfen wir lernen, dürfen wir uns auch letztlich an da gegenseitig daran erinnern. Das, glaube ich, ist ja ganz, ganz wichtig. Diese Demut vor Gott, die wir aber letztlich ja auch voreinander dann letztlich brauchen. Wie ich bei der Wahrheit gesagt habe, wenn wir zusammen vor Jesus stehen, um Wahrheit von ihm zu empfangen, dann sind wir als Empfangende demütig vor dem Herrn. Nur kurz sozusagen zum Abschluss praktische Lebensfrage, wie können wir das Leben aus dem Geist anstatt die Leben nach unseren sündigen Neigungen, unserer sündigen Natur, ja weiter fördern, weiter klar kriegen für uns. Ich hatte schon erwähnt, dass Silke ja da Grundlegendes gesagt hatte letzten Sonntag schon, ich möchte es gewisserweise durch ein anderes Bibelwort, das sie nicht gelesen hat, ergänzen, nämlich mit Psalm 1. Ich habe es mal nach der Luther-Übersetzung auswendig gelernt, deswegen habe ich jetzt hier die Luther-Übersetzung. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz. Wir könnten es mit Wort des Herrn wiedergeben und sinnt über seinem Wort Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht,
gerät wohl. Ich glaube, eines der wichtigsten Wörter in diesem Psalm ist das kleine Wort sondern am Anfang von Vers 2. Er beginnt ja, der Psalm beginnt mit dem, was wir meiden sollen. Und das ist so eine abschüssige Bahn. Erstens, ein Rat von Gottlosen anzunehmen, was unser Leben betrifft. Wenn es um irgendwelche Details geht oder praktische Dinge, natürlich können wir Rat annehmen. Aber wenn es um unser Leben betrifft, unsere Zielsetzung im Leben, unsere grundlegenden Entscheidungen im Leben, dann können wir nicht von gottlosen Menschen, Menschen, die ohne Gott leben, wirklich Rat uns holen. Da müssen wir ja zu einem Christen gehen, zum Wort Gottes gehen. Das ist das Erste. Der zweite Schritt, wenn jemand den Weg der Sünde betritt, also auf ihrem Weg unterwegs ist, nicht nur mal sich einen Rat holt. Und das Dritte natürlich, wenn man Gemeinschaft hat, wenn man sitzt, wo in diesem Fall heißt es die Spötter sitzen, die also Gott aus ihrem Leben ausgeschlossen haben, die sich über alles lustig machen, über allem drüber stehen oder meinen drüber zu stehen. Also das ist diese abschüssige Mahn, wohl dem, der nicht. Soll ich mich jetzt konzentrieren auf das, was ich nicht tun soll, also nicht irgendwo Rat holen von Menschen ohne Gott, nicht auf einen falschen Weg geraten, nicht mich aufhalten, wo gottlose Menschen sich aufhalten? Darauf konzentriere ich mich? Nein, hier kommt das Wörtchen sondern jetzt in den Blick. Es gibt eine Alternative, eine bessere Alternative, eine gute Alternative. Darauf darf und soll ich mich konzentrieren, sondern hab Lust am Wort des Herrn. Sinne nach über das Wort des Herrn. Füll dich, füll dein Leben mit dem Wort des Herrn, dass es sich prägen kann, dass es dich eben erfüllt. Und dazu, glaube ich, ist ja der Heilige Geist dann mit dabei. Ich kann ja nicht wirklich ohne den Geist göttliche Erkenntnisse in mich aufnehmen oder wirklich lernen. Da brauche ich ja den Heiligen Geist. Er wird euch in alle Wahrheit leiten, hat Jesus gesagt, wenn er dann da sein wird. Und das ist die Alternative. Und deshalb ist dieses Sondern so wichtig. Ich konzentriere mich auf das Gute, nicht auf das Negative. Sonst werde ich nie loskommen von dem Negativen, vom Falschen, sondern ich muss mich auf das Richtige, auf das Gute konzentrieren. Ein zweites, was ich auch noch, woran ich erinnern will, zurückkommen will, ist Jakobus 4, weil da ja auch von Bitten die Rede ist. Ich bin da erst nicht drauf eingegangen. Ihr kämpft und streitet, doch fehlt euch das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Erste entscheidende Aussage. Und dann aber heißt es, und selbst wenn ihr bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet, es, wie heißt es da, zu eurem Vergnügen sucht. Da haben wir nämlich das gleiche Wort, das wir am Anfang haben, dort mit Begierden wiedergegeben wurde, euer Vergnügen. Wenn das euer Ziel ist im Leben, dann werden eure Gebete nicht unbedingt erhört werden. Denn was brauche ich, um erhörlich beten zu können? Ich brauche die Demut vor Gott, dass ich demütig vor Gott trete und sage, bitte Herr, ich komme mit leeren Händen, weil ich sowieso nichts zu geben und zu bieten habe zu dir. Ich muss mit leeren Händen kommen, ich kann nur bitten, um dann von dir zu empfangen. Demütig bitten, dankbar empfangen. Wenn das für uns eine grundlegende Erfahrung ist im Leben, grundlegende Einstellung, so will ich leben, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dann kann der Heilige Geist in uns Raum gewinnen, dann kann er Frucht in uns wirken, dann nehmen diese Bosheiten, die wir jetzt in Bezug auf die Gemeinschaft zerstörenden Sünden uns vor Augen geführt haben, bekommen die keinen Raum. Wir konzentrieren uns auf das Richtige, auf das Gute, auf Gottes Wort, auf das, was Gott uns sagt, und wir stehen als demütig Bittende vor dem Herrn, und wenn der Herr uns gibt, dann sind wir dankbar Empfangende. Auf dieser Ebene natürlich brauchen wir auch keine Angst zu haben, dass Gott den anderen gibt, den anderen in der Gemeinde, selbst wenn ich den Eindruck habe, wow, diese Schwester da ist aber vom Herrn beschenkt worden, muss ich nicht Angst haben, dass Gott für mich nicht mehr genug hätte. Gott gibt aus seinem Reichtum für alle seine Kinder und hat genug für jedes seiner Kinder. Und deshalb darf ich in Demut als Bittender vor dem Herrn stehen und darf mit Dankbarkeit empfangen. Amen.